ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und aus den Tiefen Brandenburgs uns wie immer zugeschaltet Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Anja, in dieser Woche sorgte ein Rücktritt für Schlagzeilen. Der wohl bekannteste Landrat Ostdeutschlands hat angekündigt, dass er nach gerade mal 2 Jahren im Amt seine Sachen wieder zusammenpacken will. Die Rede ist von Dirk Neubauer, gern gesehener Gast bei Markus Lanz im ZDF, regelmäßig als Experte für die ostdeutsche Seele bei Phoenix, als jemand, der Politik anders denkt, anders macht, erfolgreicher Buchautor etc. pp. Auch bei uns war Neubauer schon zu Gast und am vergangenen Dienstag meldete er sich dann mit einer persönlichen Erklärung auf seinem YouTube-Kanal aus dem Urlaub zurück. Und einer seiner Gründe für den Rückzug ist der folgende.
Wir leben in Zeiten, wo Mandatsträger quasi zum Freiwild erklärt worden sind, insbesondere dann, wenn sie Positionen vertreten, die gerade in diesem Land nicht mehrheitsfähig sind. Ich bin seit Monaten konfrontiert mit einer persönlichen, diffusen Bedrohungslage, will ich jetzt mal sagen, aus rechter Ecke, hauptsächlich Freie Sachsen und ähnliche, die Autokorsi organisieren, die mich in Sträflingskleidung zeigen, die dazu aufrufen, mich zu finden, da ich jetzt meinen Wohnsitz aus diesen Gründen aufgegeben habe. Ich bekomme anonyme Schreiben, ich bekomme anonyme E-Mails. Ich hatte auch die ein oder andere persönliche Konfrontation schon mit Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Und das Ganze erweitert sich jetzt inzwischen auf meinen privaten Kreis, also der engste Kreis um mich herum. Und da ist jetzt ein Punkt erreicht, wo ich sage, es reicht.
Soweit also Dirk Neubauer, der parteilose Noch-Landrat von Mittelsachsen. Noch muss man wohl sagen. Wir haben im Februar das Thema Bedrohung von Kommunalpolitikern hier im Wahlkreis Ost schon mal mit Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann aufgegriffen. Nachzuhören unter anderem werbefrei in der ARD Audiothek. Aber wir wollen Neubauers Schritt jetzt mal vertiefen und uns alle seine Gründe anschauen. Es war nämlich mehr als der eine. Und wir können das machen mit einem Mann, der von sich selbst sagt, seit 20 Jahren im Geschäft zu sein, nämlich mit Matthias Jendrecke. Zunächst gut 10 Jahre erster Bürgermeister der Stadt Nordhausen, seit 2015 Landrat des Kreises Nordhausen in Thüringen. Hallo, Herr Jendrecke.
Hallo, grüße Sie.
Herr Jendrecke, wir erreichen Sie in den letzten Tagen Ihres Urlaubes, also nicht in Nordhausen. Und immer mal wieder hört man auch im Hintergrund, wie in einem der Nebenzimmer geklopft wird. Aber egal, ob Sie jetzt weiter weg sind von Nordhausen, von Thüringen, auch Sie haben natürlich verfolgt, wie Dirk Neubauer angekündigt hat, demnächst seine Landratssachen in Freiberg zusammenzupacken. Er sagt, wenn man anderer Meinung ist als viele, dann wird man inzwischen zum Freiwild erklärt. Dann geht es mit der Bedrohung, mit der Verfolgung los, sagt er. Ist es eine Erfahrung, die Sie in den letzten Jahren auch gemacht haben, persönlich oder bei Kollegen?
Naja, das, wie ich jetzt von dem Kollegen aus Sachsen das höre, mit diesen massiven Eindringen in den Privatbereich, kann ich jetzt so für mich selber nicht rekapitulieren, kann ich auch von den Kollegen in Thüringen jetzt nicht so darstellen. Aber persönliche Angriffe, auch jetzt im Frühjahr vor der Kommunalwahl, hat die Nachfolgepartei Die Heimat im Internet aufgefordert, dass ich mir eine Pistole an den Kopf halte und mich erschieße. Oder auch zu Corona-Zeiten hat es Leute gegeben, die mich aufgefordert haben, mich aufzuhängen zu lassen. Und da gab es dann auch Strafbefehle gegen 2. Das sind leider Erfahrungen, die man in der heutigen Zeit schneller macht als früher, weil halt dadurch, dass die Abfolgen natürlich im Netz so leicht möglich sind, einen da anonym anzugreifen, ist das natürlich schlimmer, als es früher war halt. Ne?
Wie geht man damit um? Abheften und weg?
Ach, naja, Sie haben es ja gesagt, ich bin nun ziemlich lange in verschiedenen Funktionen im politischen Geschäft, sodass man dann vielleicht auch schon ein bisschen dickes Fell entwickelt hat. Der Kollege da in Sachsen ist es jetzt seit einigen Jahren, für den ist das vielleicht dadurch alles nochmal massiver neu. Aber das geht nicht spurlos an einem vorbei. Vor allen Dingen ist es problematisch auch für die Familie im Hintergrund. Die merken das ja auch. Auch ich habe 2 Kinder und die Ehefrau, die dann immer sagt, muss denn das alles sein? Da wird einem dann deutlicher, dass das natürlich auch seine Wirkung entfaltet hat. Ne? Halt auch im Privaten dann, ne?
Ich wüsste gerne, ob Sie eine Entwicklung wahrgenommen haben, wenn Sie so lange im Geschäft sind, wie Sie es sagen. Hat sich was verändert? Also wird es stärker oder bleibt das immer gleich? Ich finde, Sie klingen recht ausgeruht, aber gleichzeitig ist das ja eigentlich ein schlecht hinnehmbarer Zustand.
Ja, dass diese Entwicklung, sage ich halt, die hat ja stärker mit dem Internet-Einzug und mit den sozialen Medien gehalten. Die früheren Briefe, die man auch bekam mit Anfeindungen, da war ja die Situation so, dass das auch nicht mal gleich so viele Menschen erreicht hat, sodass das dann im Verborgenen eher blieb. Auch da hat es in der Vergangenheit dann sicherlich mal Strafanzeigen gegeben, wo man sich zur Wehr setzen musste. Aber das fand dann ja auch nicht gleich noch so einen Beifall. Sie haben ja heute in den sozialen Medien gleichzeitig die Situation, wenn da solche Verbreitungen stattfinden in solchen Foren, dass dann ja auch da noch ganz viele dazu liken und das auch noch gut finden halt, ne? Und das unterstützen, und das motiviert solche Täter ja auch in der Form natürlich deutlicher, als das früher war.
Zeigen Sie das an?
Es gibt so einen Ordner Reichsbürger und Co. bei uns, da kommt alles rein. Manche schreiben ja seitenweise Abhandlungen. Das schafft man dann immer gar nicht mehr alles durchzulesen. Man weiß immer nicht, was sich aus sowas entwickelt. Dann wird es halt auch aufgehoben. Aber man kann sich da auch nicht täglich mit beschäftigen, mit so gezielten Angriffen, die muss man auch zur Anzeige bringen, weil man muss ja auch irgendwo dann immer mal Grenzen setzen halt, ne?
Sie haben ja im Vorgespräch, als wir gestern miteinander telefoniert haben, gesagt, es ist auch im Grunde genommen ganz klassisch. Im Netz wird die ganze Gülle ausgekippt oder per Briefe oder per Mail. Wenn man aber am Wochenende unterwegs ist, bei Sportveranstaltungen, bei Einweihungen, bei was weiß ich, dann ist das Bild ein ganz anderes.
Ja, das habe ich ja betont, dass man in den persönlichen Begegnungen, also so habe ich das jedenfalls bisher in der Regel erlebt, eher nicht diese Anfeindungen erlebt. Also da wird es die Menschen geben, die einem aus dem Weg gehen oder vielleicht einen auch mal ein bisschen grimmig anschauen, aber damit muss man ja auch leben, können ja nicht alle mal gleicher Meinung sein. Die Abfolgen sind dann eigentlich so in den persönlichen Gesprächen, hat man eigentlich als Kommunalpolitiker eine positive Rückkopplung, weil da auch die Leute auf einen zukommen, die sagen, Mensch, du machst das gut und mach da weiter und lass dich davon nicht einschüchtern oder so. Bei denen, die dagegen halten, die sind ja mal stärker motiviert, sich da über solche Wege im Netz oder auch manchmal bis hin zu Briefen und sowas auseinanderzusetzen. Die positiven Reaktionen kriegt man eher so in den persönlichen Begegnungen.
Ich spiele Ihnen nochmal einen Ball zu. Götz Ulrich, der Landrat des Burgenlandkreises im Süden von Sachsen-Anhalt, der hat nach dem Rücktritt von Dirk Neubauer das Folgende geschrieben: Wem überlassen wir unser Land, unsere Landkreise, unsere Städte und Gemeinden, wenn wir zurücktreten, weil wir als gewählte Landräte, Bürgermeister oder Ehrenamtliche in den Kommunen vor Hass und Hetze, vor Bedrohung und Eingriffen in unsere Privatsphäre zurückweichen? Ich verstehe die Beweggründe des Landratskollegen Neubauer in Mittelsachsen, aber manchmal kommt man ans Ende seiner Kräfte, dann muss man sich schützen. Für richtig halte ich den Rücktritt nicht. Wir Landräte müssen Brücken bauen unter demokratischen Kräften. Wir müssen viel erklären, dem Volk genau zuhören, ohne alles zu kopieren. Und wir sind Scharnier zwischen Wahlvolk und Verwaltung, vor allem aber Kämpfer für unsere Demokratie vor Ort und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Götz Ulrich, Landrat Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt. Wenn Sie das hören, wo, sagen Sie, ist so eine Grenze, wo man, was wäre für Sie eine Grenze, wo Sie sagen, Rücken gerade machen, reicht nicht mehr, kann ich nicht mehr?
Das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. Da ist jeder, das kann man, glaube ich, nachvollziehen, auch immer in einer persönlichen, unterschiedlichen Situation unterwegs. Ich habe ja beschrieben, man muss die Familiensituation im Einzelnen sehen. Und da jetzt im Vorfeld vorwegzugreifen, wo bei mir jetzt die Grenze wäre, das kann ich so nicht beurteilen. Die kann sich auch manchmal ganz schnell ergeben, dass man dann auch persönlich einfach der Meinung ist, ich schaffe das nicht mehr. Und ich sage selber immer, solange ich frühs in das Amt gehe und der Meinung bin, ich habe die Dinge soweit im Griff und ich bin in der Lage, auch meine Ziele irgendwie umzusetzen, ist das eigentlich eine tolle Aufgabe, Landrat zu sein, und macht auch Spaß. Und natürlich ist es in der Politik schon immer so gewesen, dass man mit Gegnerschaft und auch mit dem leben muss, dass ein andere natürlich nicht auf diesem Stuhl sehen wollen, den selber anstreben oder für ihre Partei da kämpfen. Das ist was, damit muss man leben. Mit diesen gezielten Nachstellen persönlich, wie das der Kollege in Sachsen offenbar erlebt hat, das ist inakzeptabel. Und dass man da dann sagt, das tue ich mir und meiner Familie nicht mehr an, das kann ich dann auch verstehen halt, ne?
Das klingt, als bräuchte man wirklich ein ausgesprochen dickes Fell. Also als müsste man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so ein Zweikämpfersport oder sowas privat ausüben. Also jetzt ernsthaft, ich denke gerade so, nee, also das kann man ja eigentlich niemandem so richtig empfehlen, ja? Also seinen eigenen Kindern oder so. Da würde ich sagen, nee, mach das mal lieber nicht. Da muss man sich selber quasi stumpf machen gegen permanente Angriffe. Oder ich frage vielleicht mal andersrum, was ist denn das Schöne für Sie?
Naja, wenn man da selber die Gestaltungsmöglichkeiten hat, jetzt Schulen umzubauen, Straßen zu bauen und da auch investieren zu können und damit auch was Bleibendes schaffen kann, das sind doch eigentlich Dinge, die einem auch Spaß machen. Also wenn man den Spaß da an der Kommunalpolitik nicht hat, auch mit den Begegnungen der Menschen, dann muss ich doch sagen, das ist was Tolles und deswegen strebt man so eine Aufgabe auch an. Sie haben es ja gesagt, ich war auch früher Bürgermeister der Kreisstadt gewesen, davor war ich schon mal 4 Jahre stellvertretender Landrat. Also, da hat man eigentlich viele positive Erlebnisse, wo man auch Spaß an der Aufgabe hat. Alles andere wäre schade, ne? Das könnte man sich sicherlich nicht täglich motivieren, das ist so.
Dann kommen wir doch genau zu diesen Begegnungen. Das zweite große Thema von Dirk Neubauer war und ist immer die Bürgerbeteiligung. Bevor er Landrat wurde, da war der 9 Jahre Bürgermeister der Stadt Augustusburg bei Chemnitz, wurde dafür seine Bürgerbeteiligungsmodelle sogar ausgezeichnet. Und uns hat er hier im Wahlkreis Ost kurz vor seinem Amtsantritt als Landrat im Jahr 2022 das Folgende gesagt.
Dass wir diesen Riesenkreis, der künstlich entstanden ist durch mehrere Kreisgebietsreformen, der so groß ist wie das kleinste Bundesland Saarland, dass wir hier wieder sozusagen die Regionen stärken und dass wir dort Gremien schaffen, dass wir dort Instrumente schaffen, dass Menschen sich einbringen können, dass sie einen Punkt haben, wo sie mit ihrer Idee hingehen können. Weil ich habe auch gehört, dass viele Leute mitmachen wollen. Sie wissen aber nicht so richtig wo und oftmals ist es auch gar nicht richtig gewollt. Und ich denke, das könnte ein erster Anfang sein, eine Transparenz zu schaffen, eine Erreichbarkeit zu schaffen, eine Sichtbarkeit zu schaffen und sich ernsthaft mit den Dingen auseinanderzusetzen, was nicht bedeutet, und das erwarten die Menschen auch nicht, denn sie sind ja vielleicht wütend, aber nicht dumm. Sie wissen auch, dass nicht alles geht, aber sie wollen verstehen, warum Dinge wie laufen und sie wollen die Möglichkeit haben, sich einzubringen.
Genau das hat Dirk Neubauer immer wieder versucht. 2 Jahre später klingt er jetzt anders. Er klingt sogar ziemlich frustriert, wenn er sagt:
Was ich möchte, ist, dass ihr endlich drüber nachdenkt, ob das die richtige Entwicklungsrichtung ist, die dieses Land nimmt. Ob wir damit auch nur ein einziges Problem wirklich lösen, indem wir uns gegenseitig anbrüllen, indem wir die Leute wegbeißen, die im Hintergrund immer noch die Fäden ziehen. Und glaubt wirklich, wir machen hier mehr, als ihr denkt. Und das Landratsamt ist wichtiger, als ihr alle wisst. Und das ist das nächste Problem, sich mal zu informieren, wer macht hier eigentlich was und wer ist hier für was verantwortlich. Dann wird man sehr schnell feststellen, dass es gar nicht so unerheblich ist, was wir hier tun. Und deshalb ist es wichtig, genau darüber nachzudenken, wer wo an welcher Stelle sitzt und vielleicht auch mal zu kontrollieren, was in diesem Kreistag beispielsweise passiert. Wir haben eine Menge getan. Wir lassen den Kreistag jetzt wandern. Wir haben die Möglichkeit der Einbringung von Bürgern erweitert. Man muss nicht mehr selber anwesend sein. Man kann seine Anfragen digital stellen, kriegt auch garantiert eine Antwort und es bleibt weiterhin minimal. Minimal.
Also der Bürger will sich gar nicht einbringen, ist zumindest die Erfahrung von Dirk Neubauer. Matthias Jendricke, deckt sich das mit den Erlebnissen, die Sie als Landrat von Nordhausen machen? In der Kritik sind alle schnell dabei, im Anblöken, aber wenn es konkret wird, im Neugestalten, muss man dann auf ganz wenige Seelen zählen?
Natürlich hat man in der Kommunalpolitik meistens mit den Leuten zu tun, die jetzt gegen irgendwas sind oder gegen ein Projekt argumentieren oder auch die jetzt zum Beispiel eine Schulsanierung oder im kommunalen Bereich einen neuen Kindergarten fordern und so. Und alle anderen sind relativ unbeteiligt. Das ist was ganz Normales, das ist auch nicht schlimm. Und als Landrat hat man natürlich eine Behörde, die sich mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Jugendamt, Veterinäramt, Gesundheitsamt. Das kriegt die Masse nicht mit.
Heißt, prüfe genau, wer sich einbringt, ob das das richtige Amt für ihn ist?
Na, manches wird man sicherlich erst feststellen, wenn man die Aufgabe selber innehat. Das andere ist, man muss dort vielleicht auch sehen, er war jetzt im der Kollegenkreis bei ihm ist alle CDU-Landräte. Bei uns in Thüringen ist das ja durchmischter. Ich bin selbst Sozialdemokrat, habe da auch viele Kollegen. Und da ist man natürlich gut vernetzt und hat auch viele, die mit einem zusammen bestimmte Aufgaben auch zusammenmanagen. Da fühlt man sich, glaube ich, auch manchmal mit mehr Rückenhalt aufgestellt. Der Kollege Neubauer war, glaube ich, der einzige Parteilose in Sachsen unter den ganzen CDU-Kollegen. Das kann auch manchmal ein bisschen Einsamkeit natürlich mit sich bringen halt, ne?
Matthias Jendricke, der Landrat von Nordhausen in Thüringen, also er blickt ziemlich nüchtern auf die Geschehnisse in Sachsen. Wir haben in unserem Gespräch eine kurze Pause machen müssen, als die Leitung in seinen Urlaubsort abgebrochen ist. Und als sie dann wieder gestanden hat, habe ich ihn gefragt, wenn Neubauer aber doch beklagt, dass die Bürger sich viel zu wenig einbringen bei der großen Umgestaltung seines Kreises, dass sie zu wenig auf den Kreistag, auf die Beschlüsse da gucken, auf das, was möglicherweise eben nicht gestaltet wird, was ausgebremst wird. Man könnte das doch auch positiv formulieren. Also die Menschen verlassen sich auf unsere repräsentative Demokratie. Funktioniert ja ungefähr so, sie wählen die Menschen aus, denen sie vertrauen, damit die die Dinge für sie erledigen. Also muss ich mich eigentlich noch mit so einem Kreistag beschäftigen?
Naja, das ist das Prinzip, ne? Wir wählen dafür 5 Jahre in der Kommunalpolitik. Beim Bund sind es ja nur 4 Jahre für die Bundestagswahl. Und dann entscheiden wir halt gemeinsam in den Gremien und binden die Bürger trotzdem natürlich über Entscheidungsformate vor Ort auch ein. Das ist ja nichts Ungewöhnliches halt, ne?
Na, ich finde, ich sehe das immer, sehe das noch ein bisschen anders. Also ich selber bin ja auch nicht nur Journalistin, sondern auch Bürgerin eines Landkreises und denke immer so, ja, Leute, regelt es einfach und sagt mir Bescheid. Ja, also es gibt hier bei uns so ein, in der Kommune gibt es so einen kleinen Bürgerhaushalt, also da mache ich so mit oder so, aber weil das so direkt ist, das kann man irgendwie verstehen. Aber die Entscheidungen im Kreistag, in der Kreisverwaltung, die sind für mich vor allem kompliziert, stelle ich sie mir vor, ja. Und insofern kann ich diesen Impuls verstehen, dass man sagt, Leute, regelt es und sagt Bescheid. Aber was eben sich verändert hat in meiner Wahrnehmung ist, dass unglaublich viel gemeckert wird. Also dass alle so tun, als verstünden sie was davon. Und das, frage ich mich, das müsste sie doch auch erreichen, oder? Also reicht denn, Sie haben jetzt gerade von Bürgerbeteiligung gesprochen, oder Informationen von Bürgerinnen und Bürgern, reicht das nach Ihrem Ermessen?
Ach, wir machen ja heute viel mehr, als früher möglich war. Allein, dass wir im Internet viel mehr Hintergründe auch zu bestimmten Entscheidungen veröffentlichen können, ne? Und der Bürger sich darüber viel leichter auch informieren kann. Aber was man ja generell feststellen muss, ist, dass die höhere Informationsdichte irgendwie dann trotzdem nicht zu mehr Zufriedenheit führt. Das ist ja auch was, was wir insgesamt, was das Internet betrifft, ja auch sonst sehen. Die Menschen sind in dem Moment interessiert, wenn es um ihre direkten Belange geht. Also ganz klassisch jetzt eine Schulsanierung, wo eingefordert wird, dass man sich da engagieren muss, weil halt dort die Belange in dieser Schule so problematisch sind. Aber in vielen Dingen müssen sich die Menschen auch nicht einbringen. Und dann das, was Sie beschrieben haben, so Bürgerhaushalte und anderes, was ich immer erlebt habe, ist, dass dann viele doch nicht mit einer Beständigkeit dabei sind. Und sie sind so punktuell nur eingebunden. Und dann haben sie selber auch kein richtiges Interesse, was natürlich irgendwie bei denen, die in der Kommunalpolitik in so einem Kreistag mitarbeiten, auch mindestens 5 Jahre anhalten muss. Auch da gibt's dann immer schon so die Erkenntnis, am Ende der Legislaturperiode kommt der eine oder andere schon nicht mehr. Und das ist halt alles zeitaufwendig. Demokratie kostet natürlich auch einfach Aufwand, Zeit, viel Verständigungsmöglichkeit untereinander. Und das will auch nicht jeder einbringen. Das kann ich auch im Grunde nach nachvollziehen. Die Welle, dass heute so schnell natürlich so Foren aufgemacht werden im Netz und da mehr nur dann dagegen gespielt wird, das ist sicherlich neu gegenüber den früheren Zeiten.
Reagieren Sie darauf, quasi von Amts wegen? Haben Sie eine Kommunikationsabteilung oder eine Sprecherin oder ein oder zwei, die sich um sowas kümmern dann?
Das könnte man sich gut vorstellen, ne? Dass wir da wie in so einem Ministerium einen ganzen Stab haben. Meine Pressesprecherin, die ist bei mir gleichzeitig stellvertretende Büroleiterin, die macht das quasi nebenbei. Aber ja, wir haben ja natürlich auch die Facebook-Seiten und auf den Instagram-Seiten dann entsprechende Rückmeldungen abgibt. Durch die Kommentare, die da halt eingespielt werden. Halt, ne?
Ein anderer Punkt ist ja auch immer noch in so einem Kreistag, das ist bei Ihnen auch so. Es ist ja inzwischen häufiger so, dass Landräte keine eigene Mehrheit oder die Partei, in der sie sind, keine Mehrheit mehr im Kreistag haben. Sie selbst, sind, haben Sie schon gesagt, Sie sind Sozialdemokrat. Allein CDU und AfD zusammen haben schon eine Mehrheit gegen Sie. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die SPD eher eine linke Partei ist, mit den linken Parteien kriegen Sie keine Mehrheit zustande? Was heißt das? Wie muss man wie muss man konkret vorgehen, damit man nicht als Lame Duck dasteht, dass einen die anderen Parteien auskegeln?
Also ich habe das in meinen 20 Jahren in der Verantwortung der verschiedenen Aufgaben im Osten ja nie so erlebt, wie das die Kommunalpolitiker auch im Westen kennen. Die bilden auch immer so feste Koalitionen auf Kommunalebene, wie man das auf Bund- und Länderebene kennt. Und haben dann meistens sogar auch da Koalitionsverträge. Das habe ich im Osten noch nie so erlebt. Man hat eigentlich immer sicherlich in der Kommunalpolitik dann auch noch die persönlichen Bindungen, die gehen über Parteigrenzen hinaus, weil man sich einfach vor Ort auch kennt und weil man irgendwie für dieselbe Sache auch einsteht. Deswegen spielen die politischen Grenzen auch nicht ganz so die Rolle. Und die Mehrheitsverhältnisse, wir hatten ja jetzt im Frühjahr bei uns im Mai Kommunalwahl, die sind jetzt für meine Partei dadurch nicht besser geworden, aber die Situation, wie Sie es eben beschrieben haben, war in den letzten 5 Jahren auch schon so. Und dennoch hat man inhaltlich über die Parteigrenzen im Kreistag gut zusammenarbeiten können. Und ich habe da auch keine feste Koalitionsform.
Ich würde Ihnen zum Schluss gerne nochmal einen Ball von Götz Ulrich, dem Landrat des Burgenlandkreises CDU, zuspielen. Der sagt, neben Anfeindungen und Bedrohungen ist das, was mir das Leben als Landrat erschwert, erstens die fehlende Finanzkraft des Landkreises, die Auswüchse überbordender Bürokratie, das fehlende Vertrauen bei Fördermitteln, dass wir das schon korrekt machen und generell bei der Aufgabenerfüllung durch Landkreise und Gemeinden. Hier regiert oft Misstrauen. Wir brauchen mehr Vertrauen in unsere kommunale Selbstverwaltung. Wir müssen mehr Vertrauen wagen. Ist es was, wo Sie mitgehen?
Das hat der Kollege gut zusammengefasst. Da könnte ich ja fast alles genauso unterstreichen. Denn diese Situation, dass man diese Bürokratie auch erdrückend empfindet im eigenen Haus und der Bürger, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Jede Bekundung von Bundes- und Landesregierungen, dort irgendwas zu verbessern, hat sich bisher nicht als bewahrheitet. Die Finanznot, ja, die ist irgendwie immer da. Natürlich hat jeder mehr Projekte auf der Wunschliste, als er realisieren kann. Dennoch muss ich sagen, selbst die Krisenzeiten, Corona und auch die Energiekrise und so, da hat man eigentlich in Deutschland gute Wege gefunden, da auch die Kommunen nicht im Stich zu lassen. So war das zumindest in Thüringen halt, ne? Wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel investieren können, was uns früher, vor 10 Jahren, noch nicht so möglich war. Aber dass die Menschen draußen bei den Entscheidungen auch immer das Gefühl haben, das läuft alles zu langsam. Fördermittelbeantragungen für große Projekte, die laufen heute 3 Jahre. Da, und dass man da nicht zu schnellen Entscheidungen kommt, um dann auch schnelle Zeichen zu setzen, das macht das schon alles irgendwie schwierig und zeigt auch nicht immer so einen starken Handlungswillen nach außen. Und da kriegen die Menschen nicht mit, welche vielen Schriftsätze und wir im Hintergrund da erarbeiten, um dann auch solche Förderprogramme abarbeiten zu können. Das kann ich verstehen, dass das auch, auch für Amtsträger ermüdend wirkt. Das geht mir auch so. Da ist es immer gut, wenn man ein Team im Rücken halt hat, wo man weiß, auf die kann man sich auch verlassen und die arbeiten die Dinge auch weiter konsequent ab, auch wenn es halt lange dauert.
Aber würden Sie auch das Wort Misstrauen in Verwaltung formulieren?
Naja, dieses Misstrauen spürt man von außen und das, was der Kollege jetzt schildert, ist, dass man auch selber immerzu mit irgendwelchen Kontrollinstanzen zu tun hat. Das sind diejenigen, die einem sicherlich Fördermittel bewilligen, danach kommen dann noch Rechnungshof und Rechnungsprüfungsamt und dann versucht auch natürlich in der Politik die Gegnerschaft gern das Haar in der Suppe zu finden. Was war die letzten Jahre? Jede Baumaßnahme ist einfach viel teurer geworden, als man es vorher prognostizieren konnte. Die Baupreise sind enorm gestiegen. Das wird dann immer irgendwie so wie so eine persönliche Schuldfrage in den Raum gestellt, wo man sich dann manchmal sagt, ach, wenn das nicht gemacht hätte, es hätte jetzt weniger Diskussion und Ärger. Aber das darf natürlich nicht zum täglichen Handeln einen irgendwie einschränken. Dann wäre man nicht gut aufgestellt in der Aufgabe.
Eindrücke von Matthias Jenrike, Landrat von Nordhausen. Herzlichen Dank, Herr Jenrike.
Danke Ihnen für das Gespräch. Ne? Und ansonsten wichtiges Thema. Ich hoffe, dass der Kollege in Sachsen trotzdem wieder Mut fasst für andere Aufgaben.
Anja, an dich einfach nochmal die Nachfrage über Bürgerbeteiligung und so weiter wird ja seit Ewigkeiten gesprochen. Und es ist ja, glaube ich, auf Bundesebene auch durchaus hoch umstritten. Die SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat ja jetzt auch mal so Bürgerräte ausprobiert. Mhm. Und die CDU spreizt sich immer, weil sie dagegen ist. Warum eigentlich?
Naja, das halte ich ehrlich gesagt einfach für Oppositionspolitik, weil das die Idee ist gut. Das, also auch wenn Bärbel Baas von der SPD ist, das ist schon, also man merkt es doch, die Leute wollen reden, die Leute wollen mitreden, die wollen vielleicht nicht sich da in jede Verästelung einarbeiten müssen, darüber haben wir ja gerade gesprochen, aber sie haben, also nicht nur, dass sie einfach nur mitreden wollen, sondern sie haben die lebensweltliche Erfahrung, ja, so, also auch jeder Bundestagsabgeordnete lebt in diesem Land, aber die wissen, wo es halt, wo der berühmte Schuh drückt. Insofern halte ich diese Bürgerbeteiligungsformate eigentlich für gut. Also ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich meine, dass auch im Koalitionsvertrag dazu was steht, da müsste ich jetzt nachschauen, aber so richtig, glaube ich, kann man ja jetzt so nach 3 Jahren Ampelregierung und 16 Jahren Merkel sagen, also man wüsste jetzt nicht sofort, wo man sich einbringen kann. Das ist schon so. Und dann gibt es immer die berühmte direkte Demokratie, ja, also wie so nach dem Schweizer Vorbild, dass über Sachverhalte abgestimmt wird. Da wird ja immer mit der Todesstrafe argumentiert, ja, also dass sozusagen in einer aufgewühlten Situation die Bürgerinnen und Bürger sozusagen sich für quasi Steinzeit, für eine Steinzeitentscheidung entscheiden würden. Das sehe ich inzwischen kritisch. Also ich glaube, die Bürger wollen sich einbringen, die Formen sind vorhanden, aber der Mut und auch die, muss man auch mal sagen, es ist ja auch mehr Orga, die Formen sind einfach noch nicht da. Aber ich glaube, langfristig oder mittelfristig wird das passieren, ja.
Wir haben ja unser Gespräch, und das war ja der eigentliche Anlass, der Rücktritt von Dirk Neubauer, der hier so reingeplatzt ist. Du machst das ja auch schon Ewigkeiten in Berlin. Wie oft kommt denn das eigentlich vor, dass jemand entnervt die Sachen hinwirft, weil er einfach feststellt, ich komme hier nicht mehr voran?
Eigentlich ist das keine gelernte politische Kultur. Also das ist schon ungewöhnlich, was Neubauer da gemacht hat. Also das Normale, wie verschwinden Menschen aus politischen Ämtern? Sie machen Fehler. Dann kann man froh sein, wenn sie Fehler einräumen und daraus lernen. Manchmal geht es gut, aber oft genug wird ja dann lustig drauf rumgetrampelt, bis sie endlich weg sind. Ich finde es auch richtig, dass man für Fehler Verantwortung übernimmt. Also es gibt Fehler, die müssen einfach, die müssen Konsequenzen haben. Da kannst du nicht einfach stehen bleiben und sagen, ich mache trotzdem weiter. Aber das ist was sehr Ungewöhnliches, was wir da jetzt auf einer Kreisebene erlebt haben. Tut das auch ein bisschen leid? Also wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragen würdest, lieb, dass du fragst, wie man im Podcast sagt. Es hat auch zugegeben auch ein bisschen so ein, es passt ihm halt nicht. Ja, ich habe totalen Respekt vor der Entscheidung und wie unser Gast ja jetzt auch gerade gesagt hat, man kann es nicht auf die sozusagen verallgemeinern. Es gibt Situationen im Leben eines Menschen, wo man sagt, Leute, mir reicht's, ich kann nicht mehr oder meine Frau lässt sich scheiden oder also ich, wenn das so weitergeht, das kennen doch auch viele aus ihrem Berufsleben und Privatleben, aber es ist nun mal wirklich eine große Verantwortung. Ein Landrat ist schon wirklich ein sehr interessanter Job, finde ich. Also das sagt er ja selbst, dass man unglaublich viel verändert dort. Und jetzt so entnervt zu sein, finde ich schwierig. In Bezug auf die persönliche Bedrohung finde ich es allerdings vollkommen nachvollziehbar. Vollkommen. Es ist, das würde ich mir auch nicht geben. Also echt nicht. Das, ja, ich weiß gar nicht, was man so wird, wenn man mal Landrat war. Keine Ahnung. Aber das finde ich, ist eine, also diese Bedrohung ist eine Überforderung. Das muss, also manche können das, ja, manche haben dickeres Fell, aber ich glaube, viele haben das eben nicht. Das ist etwas, schon noch eine relativ ungelernte Art des Verhaltens in dieser Gesellschaft und ich finde auch das so wie er auch total gefährlich für uns alle.
Und er sprach ja auch das an, wo wir auch immer wieder drauf stoßen, ist die Diskussionskultur, mit welcher Häme, mit welcher Deutlichkeit inzwischen ja wirklich aufeinander eingeschlagen wird. Mhm. Das wollen wir nächste Woche mal vertiefen. So nach dem Motto müssen wir eigentlich mal wieder zuhören lernen bei den ganzen Diskussionen, die wir so führen und wie wir sie führen und wie emotional über den Ukraine-Krieg zum Beispiel gesprochen wird. Das wollen wir alles beim nächsten Mal machen. Bis dahin danke an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus.
Ich habe zu danken.
Und unseren Podcast Wahlkreis Ost, den finden Sie werbefrei in der ARD Audiothek und überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts runterladen. Danke, Anja. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.